2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 20. Da schreibt Paulus an die Christen in Korinth: So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Also ich muss sagen, ich fühle mich schon sehr geehrt, dass ich hier vor einer Versammlung mit lauten Botschaftern stehen darf. Denn ein Botschafter ist ja ein oberster Beauftragter eines Staates oder eines Staatsoberhauptes in einem fremden Land. Was für eine Ehre, was für ein Auftrag. Wir dürfen Beauftragte und Repräsentanten sein für den König aller Könige. Was für ein König, der uns nicht nur aus dem Staub herauszieht und uns aufrecht gehen lässt. Er gibt uns sogar die Würde und den königlichen Auftrag, als erlöste Gotteskinder seine Botschafter zu sein. Und wir müssen nun wissen, wir sind Botschafter unterwegs, aber nicht zu Hause, sondern wie erwähnt, in einem fremden Land, in einer zornigen und aufgewühlten Welt. Der Auftrag erfordert Kraft und Mühe. Wir dürfen aber auch wissen, dass die Kraft dazu und die Vollmacht dazu nicht von uns selbst abhängt, nicht von unserer körperlichen oder mentalen Verfassung, sondern sie hängt von ihm ab. Er gibt die Kraft dem Geringsten, dem, der ihm mit ganzem Herzen dienen will, den befähigt er und setzt ihn an die höchste Stelle. Vers 15 und 16. Und er, Jesus, sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Dann lesen wir Matthäus Evangelium Kapitel 28, die Verse 16 bis 20. Matthäus Evangelium, Kapitel 28, Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Amen.
Mission entspricht dem Herzen Gottes oder Mission nach dem Herzen Gottes. Wir haben vorhin gelesen, den Missionsbefehl in den zwei Evangelien, steht in allen vier Evangelien, der Missionsbefehl, wir sollen hingehen in alle Welt und das Evangelium allen Völkern predigen. Manchmal ist es so, dass man am Schluss des Evangeliums noch denkt, ah ja, der Missionsbefehl, der ist jetzt irgendwie noch angehängt. Aber es ist nicht so, dass der Missionsbefehl nur angehängt ist, sondern der Missionsbefehl ist die ganze Bibel ist davon voll, von der Mission. Darum ist manchmal auch das Problem, dass man in manchen Gemeinden, wenn überhaupt, ein- oder zweimal im Jahr einen Missionsgottesdienst hat. Aber sonst kommt das Thema Mission selten vor. Oder auch auf den Bibelschulen, da gibt es verschiedene wichtige Fächer, Dogmatik, Ethik, Bibelkunde und eins ist dann Missionswissenschaft. Das ist auch gut so, aber Mission ist überall. Mission gehört überall dazu. sei es jetzt Kinderarbeit, sei es jetzt Seniorenarbeit, überall ist das Thema Mission das Zentrale, weil Gott die Menschen sucht. Und wo es angefangen hat, die Mission, das ist im 1. Mose 3. Dort sehen wir, dass Gott zu Adam gesprochen hat. Adam, wo bist du? 1. Mose 3, Vers 9. Wir wissen, dass der Sündenfall passiert ist, dass die Menschen ungehorsam waren, dass sie das Wort Gottes in Frage gestellt haben, und das ist die Ursünde gewesen. Aber Gott hätte ja sagen können, gut, ihr habt gesündigt, jetzt ist fertig, jetzt wird die Menschheit vernichtet. Nein, es ist nicht so. Sobald der Mensch von Gott weg war, hat Gott ihn angesprochen. Adam, wo bist du? Und deswegen ist das Evangelium für alle Menschen verständlich, weil alle Menschen von Adam abstammen und alle Menschen im Prinzip in den verschiedensten Kulturen das Evangelium verstehen können, auch wenn wir natürlich überlegen müssen, wie wir anfangen und wie wir die Leute ansprechen können, je nach Kultur. Aber jetzt geht es dir vielleicht so wie die Frau, die wir getroffen haben in Innsbruck. Wir sind seit 25 Jahren in Innsbruck, dort im missionarischen Dienst tätig. Und wir haben jetzt sehr guten Kontakt bekommen mit der israelitischen Kultusgemeinde, mit einigen Juden, weil wir zusammen mit Juden auf die Straße gegangen sind und alle 14 Tage gehen für die Freilassung der Geiseln. Und dann hat uns eine pensionierte Ärztin, die mit einem Juden verheiratet ist, gefragt, warum macht ihr das denn? Warum geht ihr mit uns und solidarisiert euch mit uns? Dann haben wir eben gesagt, dass, weil wir an den jüdischen Messias glauben, dass uns das Volk der Juden auch viel bedeutet. Und dann sind wir nachher beim Kaffeetrinken ins Reden gekommen und sie hat gesagt, ja, wenn es überhaupt einen Gott ist, gibt, hilft er dann Israel, beschützt er Israel, das ist ja, das stimmt ja gar nicht, hat sie dann gesagt. Und dann hat sie gesagt, aber sie hat jetzt angefangen zu lesen in der Bibel, aber sie glaubt das ja manches gar nicht, was in der Bibel steht. Das sind einfach so Märchen oder Mythen. Und dann habe ich gesagt, die Bibel ist ein sehr realistisches Buch. Eben da habe ich auf den Sündenfall Bezug genommen, dass das Weltbild der Bibel ist realistisch. Und dann hat sie gesagt, ja, da haben Sie recht, es ist realistisch. Die Bibel sagt, dass die Welt voller Sünde ist, und wenn wir in die Welt hinausschauen, dann ist überall die Sünde gegenwärtig. Und das kommt eben davon, dass der Mensch von Gott abgefallen ist, dass er Gott ungehorsam war. Und es ist nicht so wie der Humanismus, das ist eine gebildete Frau, wie der Humanismus in unseren Schulen und Universitäten gelehrt wird von Humboldt, wo man eben sagt, der Humanismus, man muss nur das Gute im Menschen fördern, die Religion da nicht so zu fanatisch sein und das Gute im Menschen fördern. Das ist die heutige Theorie und darum sagen viele, sie glauben das gar nicht, was in der Bibel steht. Aber diese Abschaffung von Gott, dass man Gott beiseite geschoben hat, das hat nicht den Frieden gebracht, sondern dieser Humanismus, der hat zwei Weltkriege hervorgebracht mit Millionen von Toten, der hat den Kommunismus hervorgebracht mit ebenfalls Millionen von Toten. Und diese Frau, die hat dann wirklich angefangen, darüber zu überlegen, was ist das? Ist die Bibel vielleicht doch wahr? Hat sie vielleicht doch recht? Und dann kommen wir eben drauf, Jesus ist der Erlöser. Adam, wo bist du? Gott ist es nicht gleichgültig, wenn wir einfach in der Sünde sind. Und die Sünde, die will uns ja trennen von Gott und die will uns in die Einsamkeit führen, dass wir uns irgendwo verstecken, wie Adam und Eva sich versteckt haben im Garten und dann Kleider gebraucht haben, dass sie plötzlich gemerkt haben, dass sie nackt sind. Und das ist das Grundproblem des Menschen, diese Sünde. Und Gott spricht aber den Menschen an, Adam, wo bist du? Wir geben manchmal auf und sagen, ja, für diesen Menschen, da ist keine Hoffnung mehr. Aber Gott spricht sie an. Und das ist für uns, gibt das Hoffnung, dass er uns anspricht, dass er uns erlösen will aus der Sünde, dass er uns vergeben will, aber auch Leute in unserem Umfeld, wo wir denken, da ist keine Chance mehr. Gott spricht sie an und Gott kann sie ansprechen. Adam, wo bist du? Und deswegen sind eben in allen vier Evangelien ist auch der Missionsbefehl drinnen, dass wir hingehen sollen in alle Welt und das Evangelium verkündigen sollen. Und es ist auch interessant, dass eben die Bibel den Menschen, den einzelnen Menschen ernst nimmt, dass es nicht einfach nur ein anonymes Kollektiv ist, sondern jeder Mensch wird ernst genommen, wird angesprochen von Gott. Und das ist auch interessant, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt. Wir haben uns jetzt diese Woche wieder ein bisschen mit der Familiengeschichte beschäftigt von unserer Familie. Und ja, da ist für mich dann vor allem interessant, wo haben Menschen an Jesus geglaubt? Das andere ist nicht so interessant. Es hat viel Sünde gegeben, auch in unserer Familie. Wir haben es jetzt so zurückverfolgt bis so 1950 herum, wo eben unser Urgroßvater in Heiden da die Schule besucht hat und da sind Augster und Dobler und Benziger, diese Geschlechter, die sind überall in unserer Familie drinnen. Und da ist aber interessant, wo hat Jesus Menschen angesprochen? Natürlich wissen wir das nicht von allen. Es haben nicht alle so darüber geredet oder es aufgeschrieben. Aber wir wissen es zum Beispiel, die frühere Oberschwester hier in Heiden, die Sophie Augster, die hat zum Beispiel als junges Mädchen ist sie durch den Psalm 23 angesprochen worden, den wir heute gelesen haben, weil dort im Psalm 23 steht, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und sie schreibt, dass dieses Du hat sie angesprochen und dieses Du hat sie motiviert, dass sie ihr Leben Jesus Christus gibt. Und ja, bist du schon angesprochen worden von Jesus, vom Evangelium? Hast du das Evangelium angenommen? Gibst du das Evangelium weiter? Und das ist ganz besonders für Leute mit islamischem Hintergrund, die das nie gehört haben. Die sind dann erfüllt von Freude. Ich habe jetzt von Nordindien gelesen, dass es dort Gemeinden gibt von ehemaligen Muslimen. Wenn die das annehmen und verstehen, was das heißt, Jesus ist für meine Sünde gestorben. Durch Jesus habe ich den Zugang zu Gott. Durch Jesus ist der Tod nicht einfach das Ende, sondern es gibt Hoffnung, es gibt Leben nach dem Tod. Die sind dann von Freude erfüllt, wenn sie das erfassen. Es steht im Jesaja 49, steht, das vom Licht der Heiden, ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, bis an das Ende der Erde. Jesaja 49, Vers 6 steht, also es ist zu wenig, dass du das Licht bist, nur für das Volk Israel, sondern ich habe dich zum Licht der Heiden, zum Licht der Völker gemacht, bis an der Weltende. Jesaja ist ja ein sehr interessantes prophetisches Buch. Und in Jesaja, da weiß man nie so recht, wer ist jetzt gemeint mit dem Knecht, dass du mein Knecht bist. Ist jetzt Israel gemeint oder der Messias? Eigentlich sollte Israel der Knecht Gottes sein und sollte zum Licht werden bis an die Enden der Erde. Aber weil Israel dem nicht gerecht geworden ist, hat Gott einen anderen Knecht auserwählt. Und dieser Knecht, der ist dann eben der Messias, Jesus Christus. Und dieser Messias ist das Licht der Welt. Jesus hat auch zu uns gesagt, als seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Das Licht der Heiden bis an die Enden der Erde. Ja, das ist interessant. In Innsbruck haben wir eben mit der jüdischen Gemeinde dann einen sehr guten Kontakt bekommen. Und wir haben uns auch mit der Leitung dieser Gemeinde getroffen, weil wir eine Referentin einladen wollen, um über den Antisemitismus zu sprechen, also warum Menschen die Juden hassen. Und dann habe ich gesagt, wir wollen nicht einfach nur diese Frau einladen, sondern wir möchten, wenn es geht, mit euch zusammen diese Veranstaltung machen. Und dann hat der Leiter, ist sehr offen dafür, für die Zusammenarbeit mit uns und ist sehr dankbar, dass wir als Christen uns einsetzen für Israel. Und dann hat er aber gesagt, viele von uns sind gar nicht zufrieden damit, dass man von uns immer erwartet, dass wir ein Segen für die Welt sind. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Das, was hier steht, ein Licht der Heiden bis an die Enden der Erde, hat er gesagt, das wollen wir gar nicht. Wir wollen für uns selber im Frieden leben. Da hat er natürlich das noch nicht verstanden, warum sie ein Segen sein sollen. Hat er noch nicht verstanden, weil Jesus oder Gott und Jesus sie besonders gesegnet hat. Aber ich habe gedacht, ist es nicht bei uns Christen manchmal auch so? Wir würden es zwar nicht so sagen, ich will nicht missionieren, aber wir leben im Alltag oft so. Ja, hoffentlich fragt mich niemand, hoffentlich spricht mich niemand an auf meinen Glauben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hoffentlich sagt mir niemand, die Bibel ist nicht wahr oder das sind doch nur Märchen mit dem Sündenfall. Was soll ich denn darauf antworten? Dann haben wir oft Angst und schweigen lieber, als dass wir reden. Und das soll uns natürlich herausfordern, dass wir uns mit den Themen auch beschäftigen. Wenn man auf die Straße geht und mit Menschen redet, dann weiß man plötzlich, warum man die Bibel besser kennenlernen muss. Weil manchmal denken wir, wenn wir in der Versammlung sind, wir wissen ja schon alles, was da drinnen steht. Mir ist das auch so gegangen, ich habe mich vor 51 Jahren bekehrt und nach 3 Monaten Versammlung habe ich gedacht, jetzt weiß ich eigentlich das meiste, um was es geht. Jetzt muss ich eigentlich nicht mehr in die Versammlung gehen, habe ich damals echt gedacht. Und damals habe ich noch nicht gemerkt, dass es ja eigentlich erst anfängt und dass wir tiefer hineinwachsen können und sollen in diese Themen. Aber das Thema Licht der Welt, sind wir ein Licht der Welt? Geben wir das Evangelium weiter? Natürlich nicht zu aufdringlich, sondern da, wo eine Offenheit besteht. Aber wir merken doch immer wieder, es gibt Leute, die offen sind. Licht der Heiden bis an das Ende der Erde. Nachher Mission im Blick auf den wiederkommenden Herrn. Die Mission, die soll ausgerichtet sein auf Jesus Christus, der wiederkommen wird. Da lese ich jetzt aus Jesaja 52, Verse 7 bis 12. Jesaja 52, 7 bis 12 und nachher Jesaja 53, dann noch einige Verse. Also Jesaja 52, Mission im Blick auf den wiederkommenden Herrn und im Jesaja 53, die Frucht der Leiden Christi. Mission als Dank für Golgatha, weil der Herr wiederkommt, deswegen machen wir Mission oder geben wir das Evangelium weiter. Auch beim Abendmahl heißt es ja, solches tut, bis er kommt. Also jetzt Jesaja 52, 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander, denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmet miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Weicht, zieht aus von dort und rührt nichts Unreines an, geht weg aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Denn ihr sollt nicht in Eile ausziehen und in Hast entfliehen, denn der Herr wird vor euch herziehen und der Gott Israels euren Zug beschließen. Hier sehen wir, dass der Messias kommen wird aus Zion, dass er Zion erlösen wird. Und über dieses Thema habe ich dann eben am Tisch nach dieser Kundgebung gesprochen mit einigen aus der jüdischen Gemeinde und eben gesagt, dass der Messias kommen wird und Zion erlösen wird. Und dann habe ich auch erklärt, was die Bibel sagt in Sacharja Kapitel 12, dass eben dort steht, die Füße des Messias, die werden auf dem Ölberg stehen und der Ölberg wird sich spalten, wird ein großes Erdbeben geben und dann heißt es, werden lebendige Wasser ausströmen von Jerusalem bis ins Tote Meer und das Tote Meer wird wieder lebendig werden. Das habe ich dann kurz versucht, das zu erklären, was die Bibel sagt. Ich habe ja dann gesagt, das steht ja alles in eurer Bibel, das ist ja eure Bibel, ist ja gar nicht unsere Bibel, das ist das Alte Testament, also wir gehören zusammen. Dann war interessant die Reaktion, es ist ein Österreicher dabei gewesen, der für sich, für die Juden sehr einsetzt, der hat gesagt, ja, das könnte stimmen, das könnte so sein, dass es so kommt. Und dann hat die eine Frau, wo ich vorher erwähnt habe, die pensionierte Ärztin, die hat dann gesagt, wenn es dann soweit ist, dann glaube ich es. Dann werde ich es glauben. Wenn der Ölberg sich spaltet und der Messias dort steht, dann glaube ich es. Ich habe dann gedacht, es ist ziemlich spät, das dann erst zu glauben. Ich weiß nicht, ob man dann noch dazu kommen kann, ob man es dann noch verstehen kann, das weiß ich nicht. Ich hoffe natürlich, dass möglichst lange noch Menschen verstehen können, auch in den Gerichten der Endzeit. Aber eben durch diese ganzen Sachen, die jetzt sind, durch diese Angriffe auf Israel, da kommen wir einfach immer wieder auf dieses Thema. Der Herr wird Zion erlösen. Das Wort Zionismus, Heimkehr der Juden ins verheißene Land. Der Zionismus ist ja stark auch von den Christen, von bibelgläubigen Christen beeinflusst worden. Der erste Zionistenkongress in Basel ist stark von gläubigen Christen mitgeprägt gewesen, 1898. Dort wollten Theodor Herzl wollte eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk und er wollte einen Kongress abhalten in München. Und die Juden in München haben gesagt, das brauchen wir gar nicht, wir sind Deutsche, wir wollen gar keine Juden sein, wir sind Deutsche. Also konnten sie es nicht machen in München, so wie der andere eben gesagt hat, wir wollen gar nichts Besonderes sein. Aber dann haben bibelgläubige Christen in Basel zusammen mit Juden haben den Theodor Herzl eingeladen und dann war der Zionistenkongress in Basel. Und ja, weil viele Christen an die Erfüllung der Verheißungen glauben, damals auch geglaubt haben und die Juden auf der Suche waren, was sie machen können, was sie machen sollen. Alles ein sehr großes Thema, aber alles ein Thema, wo Jesus immer mit dabei ist, der Erlöser Zions. Und dann nachher heißt es ja, das lesen wir dann noch, Kapitel 53, Abvers 10, Mission als Dank für Golgatha, weil Jesus gelitten hat. Jesaja 53. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Beim letzten Treffen, jetzt erzähle ich nochmal von dem Gespräch mit den Juden, da ist ein Mann aus Vorarlberg, der Vater war Katholik und die Mutter Jüdin. Und dann war noch eine christliche Frau aus unserer Gemeinde dabei. Dann haben wir über die Sünden gesprochen, über das Beichten. Dann hat der Jude gesagt zu der Frau, erzähl doch von deinen Sünden, das wäre doch jetzt für uns interessant. Also er hat das so ein bisschen spöttisch oder ein bisschen leichtfertig hat er das gemeint. Dann habe ich gesagt, das interessiert mich gar nicht, was diese Frau gesündigt hat, weil Jesus, der Messias, für ihre Sünden gestorben ist. Dann hat sie gesagt, ja, ganz genau, der Messias ist gestorben. Und dann hat eben der Jude gesagt, das darfst du nicht sagen, das glaube ich nicht mehr. Das habe ich früher mal so gehört in der Kirche, aber das glaube ich nicht mehr. So einfach ist das nicht. Dann sind wir richtig so ins Diskutieren gekommen. Und da habe ich wieder gedacht, im 1. Korintherbrief, da steht, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen, die verloren gehen, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Dann hat er gesagt, das darfst du nicht sagen. Dann habe ich aber gesagt, ja, lies doch, ihr habt ja Jesaja 53, lies doch dieses Kapitel, Jesaja 53, da wo die Juden eben leider gerne ausweichen. Jesaja 53, Vers 10, so wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Durch die Hand Gottes wird der Plan des Herrn gelingen, dass dieser ganze Plan der Weltmission. weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen. Hier haben wir die Gerechtigkeit durch den Glauben, nicht die eigene Gerechtigkeit. Er wird vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleich gerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebetet. Hier wieder das stellvertretende Opfer. Jesus, der jüdische Messias, der ist für die Sünden der Welt gestorben, für die Sünden des Volkes Israel und für die Sünden der ganzen Welt. Und deswegen, weil es Gottes Sache ist, die Mission, weil er gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, deswegen missionieren wir, sollen wir missionieren, dürfen wir das weitergeben, solange wir leben. Mission entspringt dem Herzen Gottes, das ist 1. Mose 3,9. Adam, wo bist du? Dann der Missionsbefehl in den 4 Evangelien. Dann Jesaja 49,6. Ein Licht der Heiden bis an die Enden der Erde. Dann Mission im Blick auf den wiederkommenden Christus. Das ist Jesaja 52, wenn der Herr eben seine Macht antreten wird, und im Neuen Testament sehr viele Stellen, die davon sagen, dass eben Jesus Christus wieder kommen wird. Und dann Mission als Dank für Golgatha, Jesaja 53, 10 bis 12, als Dank für Golgatha, weil Jesus sich erniedrigt hat und zu uns gekommen ist. Aus Dankbarkeit dürfen wir es weitergeben. Ich denke oft, wenn wir Probleme haben, auch wir Christen in unseren Familien oder persönlich, wir haben viele Probleme. Aber wie geht es den Menschen, die Jesus nicht kennen, die wissen nicht, zu wem sie gehen können mit ihren Problemen und mit ihren Nöten, und die haben keine Hoffnung über den Tod hinaus. Deswegen wollen wir Ihnen auch das Evangelium weitergeben. Amen. Dann beten wir. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir bitten dich für das Volk der Juden, dass du ihnen nachgehst und zu ihnen sprichst, auch jetzt, wo sie so zerrissen sind, innerlich und so angegriffen sind. Wir danken dir für die Kontakte, die du uns gegeben hast. Und ich bitte dich vor allem für diesen lieben Mann, den Vorarlberger, der gesagt hat, das darfst du nicht sagen. Ich bitte dich, dass wir wieder reden können und dass er darüber nachdenkt. Ich bitte dich auch für diese Ärztin, die sich so jetzt mit den Themen beschäftigt, dass sie dich, den Messias, kennenlernen darf. Wir bitten dich, dass du uns allen hilfst in unserer Umgebung, wo du uns hingestellt hast, dass wir die Gelegenheiten nutzen können, von dir zu erzählen. Und schenk du ein Aufwachen, dass Menschen wirklich dich suchen, und segne die Gemeinde hier und ja, sprich noch viele Menschen an, dass sie an dich glauben, dass sie das Evangelium annehmen, dass sie Buße tun für ihre Sünden und umkehren. Wir danken dir, dass du der gleiche Gott bist und dass du sicher wiederkommen wirst in Macht und Herrlichkeit. Amen.